Damit ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt, weil die meisten von euch ja auch mich nicht kennen. Ihr habt schon gehört, Nils Dreiling heiße ich. Also Nils ist das Wichtige, Dreiling kennt ihr ja schon. Bin seit 5,5 Jahren jetzt Prediger, seit einem halben Jahr eingesegnet. Bin ab vorher in Bonn gearbeitet, im Bonner Raum in den Gemeinden. Und bin jetzt seit Sommer für die Gemeinde Gütersloh zuständig. Hab da Robert Geibel um seine größte Gemeinde entlastet, damit er dann quasi hier bei euch jetzt aktiv sein kann, als Alternative dazu. Insofern bin ich jetzt um die Ecke und Robert hatte mich gefragt, ob ich bei euch nicht mal predigen möchte. Und da sage ich immer gerne ja, weil ich finde es spannend, neue Gemeinden kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Jede Gemeinde ist ein bisschen anders, auch wenn wir viel gemeinsam haben, haben doch auch alle Gemeinden irgendwie was Unterschiedliches und ich finde es spannend, das zu entdecken und auch ganz unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Der Gedanke zur Predigt heute ist in einer meiner letzten Jugendstunden entstanden, die ich in meinem alten Bereich gehalten habe. Ich kann euch ehrlicherweise gar nicht mehr sagen, was das Thema meiner Jugendstunde gewesen ist. Aber im Anschluss an die Jugendstunde saßen wir noch zusammen und wir waren so ins Gespräch gekommen mit den Jugendlichen und irgendwie kamen wir plötzlich aufs Thema Predigten. Und so in meinem Leichtsinn habe ich den Jugendlichen dann gesagt, ja, worüber würdet ihr denn mal eine Predigt hören wollen? Also wenn ihr sagt, so das, was die Prediger immer predigen, das ist langweilig, worüber würdet ihr euch denn freuen? Was wäre ein Thema, wo ihr sagen würdet, das wollt ihr mal hören? Und am Anfang ging das so ein bisschen hin und her, ja, ach, vielleicht mal dies oder jenes. Und plötzlich platzte es so aus einem von denen in der Runde raus und er sagte, ja, ihr Prediger, ihr predigt immer über dasselbe, immer Matthäus, Markus oder Lukas oder Offenbarung. Ihr müsstet mal über irgendwas predigen, worüber ich noch nie eine Predigt gehört habe. Und er schlug die erste Seite seiner Bibel auf mit dem Register der Predigt und er guckte rein und sagte, Klagelieder. Ich habe noch nie eine Predigt über die Klagelieder gehört. Predigt doch mal über die Klagelieder. In dem Moment habe ich geschluckt, habe mir innerlich gesagt, hättest du diese Frage doch nicht gestellt. Aber jetzt war ich in der Zwickmühle, weil ich hatte sie ja nun gefragt und ich kann ja nun schlecht ignorieren, was ihre Antwort ist. Denn dann brauche ich sie auch nie wieder zu fragen. Wenn ich sie frage, was sie hören wollen, sie sagen mir was und ich mache es nicht, dann brauche ich sie das nächste Mal nicht mehr zu fragen. Also bin ich nach Hause gegangen, habe mir meine Bibel rausgeholt und habe angefangen, die Klagelieder zu lesen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe zwar die Bibel mal komplett durchgelesen, auch die Klagelieder, wobei ich mir im Nachhinein nicht so sicher bin, ob ich die Klagelieder wirklich komplett gelesen habe, weil ich habe manches entdeckt, was mir vollkommen unbekannt war vorher. Aber ich fand es für mich eine ganz spannende Sache und ich habe für mich einiges Neues aus den Klageliedern gelernt und das möchte ich heute mit euch teilen. Wenn ihr die Klagelieder aufschlagt, für alle die, die sie genauso häufig gelesen haben wie ich, bevor ich diese Predigt geschrieben habe, sie stehen nach Jeremia, denn es sind die Klagelieder des Jeremia. Also bei den kleinen, sogenannten kleinen Propheten, direkt im Anschluss an das Buch Jeremia kommen die Klagelieder. Und wenn ihr das aufschlagt und die Abschnitte betrachtet, dann stellen wir fest, es gibt 5 Kapitel, die 5 eigenständigen Liedern entsprechen. Und wenn ihr diese einzelnen Lieder mal genauer anseht, stellt ihr fest, dass erstaunlicherweise 4 von 5 Liedern dieselbe Anzahl an Versen haben, nämlich 22. Das erste, das zweite, das vierte und das fünfte Lied haben jeweils 22 Verse. Nur das dritte, das hat mehr Verse, nämlich genau die dreifache Anzahl, 66. Das hängt mit dem Reimen zu tun, das hat mit den Reimen zu tun, die es in der damaligen Zeit gab. Wenn wir heute Lieder schreiben oder Gedichte schreiben, dann ist der Reim oder das Entscheidende dieses Gedichtes, dass sich die Enden aufeinander reimen. Also gleiche Silben am Schluss einer Zeile. Oder auch versetzt, überkreuzt, gibt verschiedene Techniken. Aber das macht den Reim heute aus. In der damaligen Zeit gab es das nicht. In der damaligen Zeit machte Reim oder Lieder das aus, dass man immer fortlaufend mit den Buchstaben im Alphabet begann. Das heißt, also der erste Vers begann mit einem A, der zweite mit einem B, der dritte mit einem C und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch jetzt die Lieder anguckt, wisst ihr auch, wie viele Buchstaben es im hebräischen Alphabet gibt, nämlich genau 22. Das dritte Lied macht eine Besonderheit. Das werden wir nachher auch feststellen. Das dritte Lied steht tatsächlich auch im Kern dieses Buches, hat eine ganz besondere Stellung innerhalb dieser 5 Lieder. Das hat genau die dreifache Anzahl und da ist es auch alles mal drei. Das heißt, die Reihenfolge ist AAA, BBB, CCC und so weiter. Wenn wir über den Grund nachdenken, warum wahrscheinlich die meisten, so wie ich, wenig im Buch der Klagelieder lesen, dann wird wahrscheinlich schon der Titel der Ursache sein. Denn wer liest gerne Klagelieder? Wir lesen gerne Heldengeschichten. Ja, wenn man in die Bücher reinschaut oder in die Buchhandlung hineinschaut, dann findet man eher Bücher über Heldengeschichten. Über die Leute, die es geschafft haben, die was erreicht haben, die erzählen ihr Leben, schreiben Biografien und man kann nachlesen, wie erfolgreich sie gewesen sind. Man liest eher selten Bücher darüber, wo Leute total versagt haben, wo Leute im Leid gesessen haben und sich nichts bewegt hat. Und so ist wohl auch der Titel dieses Buches eine Ursache dafür, dass wir selten darin lesen. Und tatsächlich ist es ein Buch, das in absoluten Krisenzeiten entstanden ist. In der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung dieses Buches, gibt es ein Vorwort zu diesem Buch, das ganz gut beschreibt, in welchem Zusammenhang das Buch entstanden ist. Dort steht als Vorwort zu dem Buch: Es geschah, nachdem Israel weggeführt war in Gefangenschaft und Juda zur Wüste geworden war, da setzte sich der Prophet Jeremia weinend nieder und klagte über Jerusalem. Wir befinden uns also tatsächlich in Krisenzeiten. Von Israel ist wenig übrig geblieben. Am wahrsten Sinne des Wortes ein Schutthaufen. Viele sind tot durch den Krieg. Die, die übrig geblieben sind, gerade die, die handwerklich begabt waren, verschleppt. Insofern blieb ein kleines Häuflein in Israel übrig, zu denen auch Jeremia gehörte. Und so wie wir in dem Psalm lesen, dass die Weggeführten an den Wassern zu Babel sitzen und weinen, so sitzt Jeremia auf den Trümmern Jerusalems und weint über seine Stadt. Und wenn wir nur die allerersten drei Verse lesen, erstes Lied, ersten drei Verse, Klagelieder, dann merken wir, in welcher Stimmung er ist. Dort lesen wir: Ach, verlassen liegt sie da, die einst so bevölkerte Stadt. Wie eine Witwe ist sie geworden, die mächtig war unter den Völkern. Die Fürstin unter den Völkern ist in die Abhängigkeit geraten. Bitter weint sie in der Nacht und ihre Tränen rinnen über ihre Wangen. Da ist für sie kein Tröster und alle, die sie liebten, alle ihre Freunde haben sie im Stich gelassen, sind ihr zu Feinden geworden. Gefangen führt man Juda aus dem Elend und der Last in die Dienstbarkeit. Es sind wirklich Trauergesänge. Aber wenn man sich das Buch Klagelieder anschaut, dann zeigt uns Jeremia drei Schritte, die aus der Krise hinausführen. Und diese drei Schritte möchte ich mit euch heute durchdenken, weil ich glaube, sie sind auf jede Krise, die wir im Leben als Einzelne, als Gemeinde oder als Gemeinschaft erleben, anwendbar. Den ersten Schritt, den Jeremia aus der Krise hinausgeht, das ist das Klagen selbst. Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch einen Schritt zurückgehen und uns fragen, warum Jeremia um alles in der Welt in diesem Punkt seine Klage überhaupt in Reimform bringt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr frustriert seid, wenn ihr eine Krise im Leben erlebt, wenn ihr Angst habt, wenn ihr Zweifel habt im Leben, ob ihr dann anfangt zu reimen. Also ich kenne das, wenn man in Hochstimmung ist, wenn man begeistert ist, wenn man was Tolles erlebt hat, dann hat man manchmal Lust, vielleicht auch zu dichten oder irgendwas Besonderes zu machen, die Sachen festzuhalten. Aber wenn ich in einer Krise stecke, wenn ich ärgerlich bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich Zweifel habe, dann platzt mir manchmal der Kragen. Und ich sage manchmal Dinge, wo ich eine halbe Stunde später auf dem Sofa mir sage, hättest du das bloß nicht gesagt. Aber ich komme ehrlicherweise nicht auf die Idee zu reimen. Warum reimt also Jeremia an dieser Stelle? Ich glaube, die Lösung liegt darin, dass damals die Menschen weder lesen noch schreiben konnten. Wenn wir heute etwas gemeinsam machen wollen, also angenommen, ich würde mit euch irgendeine Aktion machen, würde mit euch ein Gebet gemeinsam sprechen wollen, ein Lied gemeinsam singen wollen, irgendetwas gemeinsam machen wollen, was ihr nicht kennt, dann würde ich zu Hause das Lied ausdrücken, würde es 50 Mal kopieren und würde es jedem von euch auf den Platz legen. Ihr würdet es in die Hand nehmen, ihr würdet es lesen und wir könnten es gemeinsam beten oder gemeinsam singen. Wie aber macht man etwas gemeinsam, wenn keiner im Saal lesen und schreiben kann? Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, gemeinsam etwas vorzutragen, gemeinsam etwas zu machen, wenn nicht jeder das Blatt in die Hand nimmt und lesen kann. Und das ist das, was man gemeinsam macht, muss so eingänglich sein, dass man es relativ schnell lernen kann. Und wenn wir uns das Leben von Jeremia ansehen, dann ist Jeremia sein ganzes Leben lang Seelsorger des Volks. Solange wie das Volk noch existiert hat, und an dieser Stelle existiert es eigentlich de facto fast nicht mehr, es ist zerstreut nach ganz Babylon. Solange wie das Volk noch existiert, da kämpft er immer wieder um sein Volk. Er geht immer wieder hin und immer wieder fordert er das Volk auf und sagt, denkt nach, ihr geht einen falschen Weg. Überlegt, was die Konsequenz ist von dem, was ihr macht. Jetzt, wo das Volk nicht mehr existiert, wo nur noch ein kleiner Rest ist, ist er immer noch der Seelsorger seines Volks. Und er weiß, dass die Leute, die übrig geblieben sind, da sitzen und keine Antworten haben auf ihre Fragen. Dass sie mitten in der Krise stecken und keine Hoffnung haben. Dass sie von Gott vielleicht an manchen Stellen enttäuscht sind. Dass sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und so geht er den ersten Schritt aus der Krise raus mit ihnen, indem er gemeinsam mit ihnen klagt. Und er bringt es in Reimform, damit sie gemeinsam das, was sie bewegen, das, was sie innerlich aufhält, was sie innerlich blockiert, aussprechen können. Und ich finde es spannend, in dieser Klage wird nicht nur über die Nachbarvölker geklagt. Es wird auch über Gott geklagt. Wenn wir noch ein paar Psalmen weiter vorne lesen, oder in dem Psalm lesen von David, dein Stecken und Stab trösten mich, dann wird dasselbe Wort in den Klageliedern benutzt und gesagt, der Stecken Gottes ist für uns geworden wie eine Zornesrute. Wir merken, es ist gar nicht so viele Jahre auseinander und die Gefühle drehen sich plötzlich komplett um. Ich finde es mutig, selbst über Gott ist Klagen nicht verboten, weil Jeremia weiß, dass Klage befreit. Wer das, was ihn innerlich bewegt, das, was einen innerlich blockiert, aussprechen kann, der ist den ersten Schritt zur Heilung gegangen. Wer das nicht kann, der wird irgendwann daran kaputt gehen. Ich habe mal einen Artikel gelesen von Corrie ten Boom. Sie ist ja selber im KZ gewesen mit ihrer Schwester gemeinsam. Ihre Schwester ist dort auch ums Leben gekommen. Sie hat es überlebt. Und nach dem Krieg hat sie einen Reporter mal gefragt, was der entscheidende Unterschied ist, warum manche von den ehemaligen KZ-Insassen es schaffen, ins Leben zurückzukommen und manche nicht. Und sie sagt, der entscheidende Unterschied ist, die, die darüber reden können, die, die es aussprechen können, die haben die besten Chancen, ins Leben zurückzukommen. Die, die es in sich reinfressen, die es nicht aussprechen können, die gehen daran kaputt. Ich glaube, sie hat recht. Und ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, in der das Aussprechen von Zweifel, von Problemen, von Leid zutiefst unpopulär ist. Zumindest bei uns in Deutschland sind wir es gewöhnt, dass wir mit unseren Problemen alleine fertig werden müssen. Man bringt ja schon Kindern bei, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Man muss nicht weinen, wenn es weh tut. Schluck's runter. Stark sein. Und ich glaube, dass das vielleicht der größte Grund ist, weswegen wir auch in unserem Glaubensleben, wo wir vielleicht Zweifel haben, in unserem persönlichen Leben, wo wir Krisen erleben, an manchen Stellen noch nicht vorankommen, weil wir es nicht gelernt haben, das Leid gemeinsam auszusprechen und so die Blockade zu überwinden. Wenn große Krisen passieren, und ich denke da zum Beispiel an die Tsunami-Katastrophe 2004, sind plötzlich die Kirchen voll. Menschen haben in solchen Krisensituationen das Bedürfnis danach, auszusprechen, was sie bewegt. Es sind Worte zu fassen, was sie innerlich bewegt. Und wenn so ganz große Krisen passieren, dann ist das irgendwie gesellschaftlich auch erlaubt. Wenn es so kleine Krisen im eigenen Leben sind, dann sind wir es gewöhnt, es alleine zu tragen. Und vielleicht können wir hier von Jeremia lernen, der uns rät, unsere Klage auch auszusprechen. Klagen ist erlaubt, weil es befreit und weil es den Blick für das Wesentliche frei macht. Was ist das Wesentliche für Jeremia? Wenn wir das Wesentliche in vielen Büchern suchen, in der heutigen Zeit, dann müssen wir ans Ende schauen. Ich kenne Leute, die, wenn sie einen Krimi oder einen Roman auswählen, in den Buchladen gehen, die letzten 10 Seiten noch im Buchladen lesen, gucken, ob die gut sind, Und wenn Ihnen das Ende gefällt, dann kaufen Sie den Roman und lesen ihn, weil Sie wissen, das muss sich lohnen. Ist das Ende schlecht, dann lesen Sie den Rest auch nicht, dann haben Sie keine Lust drauf. Und in der Regel ist das ja heute so. Egal, auch wenn wir ins Fernsehen hineinschauen, wenn wir einen Liebesfilm gucken, meine Frau ärgert das immer schon, ich gucke nicht so gerne Liebesfilme, weil ich immer am Anfang schon weiß, wie der Liebesfilm am Ende ausgeht. Es sind immer am Anfang zwei, die sich nicht ausstehen können, zwei, die sich entweder gar nicht kennen oder die total konträr sind oder der eine der Gute, der andere der Böse. Dann kommen sie über den Lauf des Films zusammen, dann kommt meistens nochmal so ein kurzer Abschnitt, wo dann plötzlich der Cousin auftaucht und einer denkt, das ist der Mann oder die Frau oder die Freundin oder so. Dann sind sie fast wieder auseinander und dann kommt die glückliche Fügung, man stellt fest, alles ist in Ordnung und sie kommen zusammen und sind glücklich. Und es ist bei allen Filmen ähnlich. Beim Krimi am Anfang ist der Mord und der Kommissar und dann der Böse, der scheinbar zu gewinnen scheint, der ungeschoren davonkommt. Aber am Ende mit viel Geschick schafft es der Kommissar, ihm doch noch den Mord nachzuweisen. Der Böse wandert im Gefängnis, der Kommissar hat gewonnen und alles ist gut. Es ist in unserer fortschrittsdenkenden Zeit so, dass es am Ende alles besser sein muss als am Anfang. Dann ist eine Sache gut gelaufen. So ist es in der Wirtschaft, so ist es im Fernsehen, so ist es in Büchern. Aber ist es so auch im Leben? Wenn wir bei Jeremia in den Klagelieder nach dem Höhepunkt schauen, dann steht der Höhepunkt nicht am Ende. Er steht in der Mitte. Und ich lade euch ein, ihn gemeinsam mit mir zu lesen. Klagelieder 3, ab Vers 19. Klagelieder 3, ab Vers 19. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran denken, denn meine Seele sagt es mir. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum hoffe ich. Wäre das nicht ein schönes Schlusswort gewesen? 4,5 Lieder lang Klagen und Leid, aber am Ende der versöhnliche Ausblick, so wie es in den Büchern ist, am Ende gewinnt der Kommissar oder am Ende findet das Liebespaar zusammen. Ja, in der Tat wäre das ein schönes Schlusswort gewesen. Und man könnte die 4,5 Bücher vorher leichter verdauen. Aber ich glaube, Jeremia schreibt seinen Höhepunkt seines Buches bewusst in die Mitte. Weil Jeremia weiß, dass die Krise, die sie gerade erleben, nicht mit einem Gebet zu Ende sein wird. Und wenn wir ehrlich sind, gewinnt ja auch im Leben nicht immer der Kommissar. Wie viele Fälle lesen wir jeden Tag in der Zeitung, wo nicht das Gute gewinnt, sondern am Ende der, der die meisten Freunde hat, das meiste Geld hat, den meisten Einfluss hat? Wie oft ärgern wir uns, wenn wir die Nachrichten gucken, dass schon wieder irgendjemand sein Recht so gedreht hat, wie er es haben will? Wie viele Liebesgeschichten kennen wir, die nicht gut ausgegangen sind? Und an wie vielen Fällen hat Technik wirklich nur Fortschritt gebracht und nicht auch manchen Nachteil, den wir in Kauf nehmen? Ich glaube, Jeremia ist sehr realistisch. Er weiß, dass mit seinem Gebet, er weiß, dass mit seinem Wunsch nicht alles gelöst ist. Aber er weiß, dass im Kern der Existenz des Menschen etwas ist, was Grund gibt zur Hoffnung. Und so schreibt er seinen Höhepunkt nicht ans Ende, sondern in die Mitte. Im Kern unserer Existenz gibt es einen Gott, der Gnade ist. Und so wie Johannes schreibt, Gott hat nicht nur Liebe oder ist der, der am meisten liebt oder liebt mehr als wir alle Menschen zusammen, sondern so wie Johannes schreibt, Gott ist die Liebe. Es gibt Gott unzertrennbar nicht ohne Liebe. Das ist vollkommen unmöglich. Gott ist Liebe. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. So schreibt Jeremia an dieser Stelle, es ist die Gnade Gottes. Alleine aus der Gnade Gottes sind wir noch da. Und weil es die Gnade Gottes gibt und es Gott nicht ohne Gnade gibt, dürfen wir auch in der Krise hoffen. Weil wir wissen, auch wenn die Krise sich mit diesem Gebet nicht sofort lösen wird, jedenfalls die meisten unserer Krisen tun es doch nicht. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass Gott sich schier endlos Zeit lässt damit, auf unsere Krisen zu reagieren und Antworten und Lösungen bereitzuhalten, dürfen wir wissen, Gott ist ein gnädiger Gott Und auch wenn wir in der Krise nicht verstehen, wie es weitergeht, dürfen wir wissen, einen Gott ohne Gnade gibt es nicht. Also dürfen wir hoffen, auch in der Krise, weil wir wissen, wie Gott ist. Es gibt aber noch einen Schritt, den Jeremia über das bloße Hoffen hinausgeht. Und auch diesen Schritt würde ich gerne mit euch lesen. Das ist Vers 39, ebenfalls in Klagelieder 3. Dort schreibt er: Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre doch gegen seine eigene Sünde. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre doch über seine eigene Sünde. Klagen ist erlaubt, weil es befreit und den Blick frei macht fürs Wesentliche. Und im Wesentlichen sieht Jeremia für sich, dass wir einen Gott haben, der gnädig ist, über alles hinaus, was uns im Leben begegnet. Deswegen dürfen wir hoffen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen: Wir haben auch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe heißt, an sich selbst zu arbeiten. Ich habe mal einen Kommentar gelesen vom deutschen Autor Franz Alt. Und der hat mal gesagt, es ist nicht so gesellschaftsverändernd wie die stille Arbeit an sich selbst. Es ist nicht so gesellschaftsverändernd wie die stille Arbeit an sich selbst. Je länger ich über diesen Satz nachdenke, je mehr glaube ich, dass er stimmt. Weil nichts ist so verändernd wie ein positives Beispiel. Solange wir darüber reden, was sich verändern soll, aber es nicht selber leben, wird sich nichts verändern. Denn der andere wird immer denken, was erzählt der mir? Der soll sich doch erstmal selber ansehen. Wenn wir es aber leben, dann haben wir die beste Chance, einen anderen positiv zu verändern. Ich glaube, seit Anfang an, seit es Menschen gibt auf dieser Welt, steckt dieser Virus in uns drin, die Schuld beim anderen zu suchen. Schon wenn wir in die ersten Kapitel der Bibel hineinschauen, dann steht Gott abends im Garten vor Adam und sagt: Adam, warum hast du die Frucht gegessen? Und Adam steht vor Gott und sagt: Also Gott, ich kann dafür gar nicht. Die Frau, die du mir gemacht hast, ich wäre nie auf die Idee gekommen, also auf gar keinen Fall. Und Gott guckt Eva an und sagt: Eva, warum hast du gegessen? Und Eva steht vor Gott und sagt: Also Gott, du hast doch die Schlange gemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich hätte nie diesen Baum angefasst. Und wenn wir uns heute angucken, ist die Welt anders. Das Blitzfoto, das ich gekriegt habe, also wer an der Stelle einen Blitzautomaten aufsteht, der legt es doch auch wirklich drauf an. Das ist doch Wegelagerei. An der Stelle, da muss man doch reinfahren. Wer fährt denn da 50? Ja, der Strom, ja, die Energiekonzerne, die so gierig sind, die immer mehr Geld machen wollen und immer mehr haben wollen, die den Mund nicht voll kriegen, die sind schuld an der Energiekrise. Nicht wir, die den billigen Strom auch kaufen. Oder an der Eurokrise. Ja, es sind die gierigen Banker, die auch wieder den Mund nicht voll kriegen, die immer mehr haben wollen. Nicht wir, die auch gute Prozente auf unser Geld haben möchten. Und daran, dass vielleicht Jugendliche heute wenig Interesse am Glauben haben, da sind die Medien dran schuld und das Internet und all die Spiele, die es gibt und all die Ablenkung heute. Nicht wir als Erwachsene, die ihnen vielleicht einen sehr unattraktiven Glauben vorleben. Und am Streit in der Gemeinde, da ist der Nebenbruder schuld. Ich sage ihm ja bloß die Wahrheit. Ich glaube, dass wir seit jeher dieses Gen in uns haben. Da haben wir heute Morgen auch drüber geredet, ja, wie es ist, mit der Maske so vorm Gesicht zu leben, sein Gesicht wahren zu wollen. Wenn wir diesen Elimas geredet, diesen falschen Propheten, der, obwohl er Jude war und obwohl er offensichtlich von Prophetie auch Ahnung hatte, lieber seine Stellung und sein Ansehen verteidigt hat, als zuzuhören, ob das, was der andere zu sagen hat, vielleicht gut für sein Leben ist. Ich glaube, wir leben viel zu häufig in diesem Glauben, dass bei uns alles richtig ist, alles gut ist und dass der Fehler irgendwo bei den anderen liegen muss. Und Jeremia sagt, wenn du in Krisen gerätst in deinem Leben, was murrt ihr denn? Ein jeder murre doch über seine eigene Sünde. wenn wir anfangen, bei unserem eigenen Leben aufzuräumen, uns zu fragen, ob wir nicht vielleicht viel eher Teil des Problems als Teil der Lösung sind, dann haben wir die Chance, wenn wir in unserem Leben mit Gottes Hilfe etwas ändern, auch ein positives Beispiel für andere zu sein. Und ich glaube, und davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt, nichts ist so motivierend wie ein gutes Beispiel. Es gibt genug zu klagen bei Jeremia. Und ich bin dankbar, dass ich als noch vergleichsweise junger Mensch noch nie Krieg erlebt habe. Ich habe noch nie erlebt, wie es ist, auf Trümmern zu sitzen, seiner Existenz. Ich habe noch nie erlebt, dass Lebensmittel knapp sind. Ja, es gibt durchaus manche von den Älteren, die das erlebt haben in ihrem Leben. Ich habe es noch nie erlebt. Aber ich kann mir vorstellen, wie verheerend es sein muss, wenn ich manche Fernsehbilder heute sehe, wenn man in so einer solch existenziellen Krise in seinem Leben steckt. Bei uns vielleicht heute sind die Krisen kleiner, vielleicht persönlicher, stiller. Aber trotzdem glaube ich, dass uns die drei Schritte, die Jeremia uns zeigt, auch uns heute helfen können. Erstes, Klagen ist erlaubt. Ich glaube, wir müssen lernen, wieder zu klagen, miteinander. Nicht übereinander, sondern miteinander. Das zu teilen, was uns bewegt, weil es frei macht. Frei macht, nach vorn zu blicken. Das Zweite ist, begreifen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Ja, er löst nicht alles. Und bei manchem werde ich, wenn ich ihn einmal gegenüberstehe, meine Fragen haben, warum das so ist. Aber wir dürfen wissen, Gott ist gnädig. Deswegen ist jeder Weg, den er geht, ein Weg, den er uns gnädig führt. Es gibt keinen ungnädigen Gott. Und das Dritte ist, wenn wir Krisen erleben, lasst uns fragen, was wir bei uns verändern können, damit sie sich lösen. Und damit ein positives Beispiel werden für andere und sie mitnehmen auf den Weg. Sie begeistern für das Gute und nicht mit dem Zeigefinger hinter ihnen herlaufen und denken, vielleicht wir sind was Besseres. Ich wünsche uns, dass wir so Krisen erleben. Ich denke, wir alle erleben immer mal wieder Krisen. Und ich glaube, es kann uns helfen, einen positiven Weg daraus zu finden. Denn wenn wir uns die Geschichte Israels angucken, hat Gott fast 60 Jahre lang das Volk warten lassen. Aber am Ende hat Gott mehr als nur ein kleines Wunder getan. Und er hat alles wiederhergerichtet, größer und besser, als es vorher war. Darauf dürfen auch wir hoffen, wenn wir Krisen erleben. Gott hat manchmal sehr viel Geduld. Für meinen Geschmack zu viel Geduld. Aber wir dürfen wissen, wir haben einen großen Gott, der eine Lösung weiß für das, wo wir fast dran verzweifeln. Amen.